Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 14. Mai. Wie hältst du es mit Israel? Auf diese Frage gibt es aus der Perspektive Deutschlands nur eine Antwort.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
So hat es Angela Merkel im März 2008 in einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament, formuliert. Kompromisslos und klar. Mit dieser Klarheit allerdings hat sich der amtierende Bundesaußenminister Heiko Maas schwer getan. Jetzt, wo Israel unter Dauerbeschuss der palästinensischen Terrororganisation Hamas steht. Maas verurteilte in einer ersten Reaktion zwar die Angriffe, erklärte aber zugleich, alle Seiten stünden in der Pflicht, weitere Opfer unter Zivilisten zu verhindern. Es hat eine Weile gedauert, bis Maas dann im ZDF den Satz sagte, der in diesem Konflikt unabdingbar ist. Erst recht für einen deutschen Außenpolitiker.
Die Tatsache, dass über 1000 Raketen auf Jerusalem und Tel Aviv abgeschossen werden aus dem Gazastreifen, das hat ehrlicherweise mein Vorstellungsvermögen überstiegen. Das ist auch absolut inakzeptabel. Das haben wir auch all denjenigen, die das wissen sollten, noch einmal mitgeteilt. Das ist die Grundlage dafür, dass Israel von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch macht.
Israel verteidigt sich gegen den Terror einer islamistischen Organisation. Eine Organisation, die gezielt israelische Wohnviertel angreift und die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht. So hat die Hamas 2014 im Krieg gegen Israel ihre Raketen an Schulen, Krankenhäusern und aus Wohngebieten abgefeuert. Vertreter der Terrororganisation priesen diese Strategie als Erfolg. Wenn angesichts der jetzigen Angriffe auf Israel öffentlich-rechtliche Sender die Hamas als Aktivisten bezeichnen, wenn Moderatoren von Nachrichtenmagazinen sagen, in dem Konflikt würden beide Seiten eskalieren, und wenn renommierte Medien judenfeindliche Hetze vor Synagogen in Deutschland als anti-israelische Demonstrationen labeln, dann stellen sie letztlich die Unverhandelbarkeit der Sicherheit Israels zur Disposition. Benjamin Netanyahu hat einst gesagt:
Wenn die Araber die Waffen niederlegen, gibt es Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, gibt es Israel nicht mehr.
Ein drastischer Satz. In ihm aber steckt, was das reale Leben und das Bewusstsein der Israelis prägt. Immer noch und immer wieder. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte sondiert die politische Lage und erklärt den Hype um die Grünen, die er strategisch als perfekte Mitte sieht.
Das strategische Zentrum im Moment füllt in der Parteienwettbewerbskonstellation das grüne Milieu, die grüne Partei aus. Und so haben sie ihre machtpoetische geradezu Herangehensweise der letzten Jahre auch geradezu systematisch umgesetzt.
Außerdem lassen wir einen Veteranen der FDP zu Wort kommen, der auch etwas zu den Grünen zu sagen hat. Wir staunen über den großen Traum vom großen Reichtum, den viele Deutsche in der Pandemie träumen. Und wir fühlen mit einem 82-jährigen Italiener, der seiner großen Liebe Arrivederci sagen muss. Politische Beobachter haben es nicht leicht. Nicht mal der Blick in die Sterne hilft bei diesem Wetter auch nur annähernd zu prognostizieren, was die kommende Bundestagswahl mit sich bringt. Löst sich für die Grünen wirklich das ein, was die Umfragen versprechen? Stabilisiert sich die Union bis zum 26. September? Und wird Olaf Scholz wie seinen Vorgängern Martin Schulz und Frank-Walter Steinmeier die zweifelhafte Ehre zuteil, das bis dato schlechteste Ergebnis der SPD bei einer Bundestagswahl einzufahren? Ein Mann, der in diesen aufgeregten Zeiten besticht durch klaren Blick und kühle Analyse, ist Professor Karl Rudolf Korte. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und seit vielen Jahren vertrautes Gesicht in den Fernsehsendungen am Wahlabend. Wie er den grünen Hype bewertet, woher der Aufschwung der FDP kommt und warum die aktuelle Regierung ein schwaches Bild abgibt, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Professor Korte.
Ja, guten Morgen.
Herr Korte, die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird medial ja gerade mit Superlativen geradezu überschüttet. Also eine wie keine schreibt die Zeit, die Frau für alle Fälle titelt der Spiegel, endlich anders freut sich der Stern. Wie erklären Sie sich diese Elogen auf Frau Baerbock?
Das hängt mit der Zeit zusammen, dass wir schon eine Sehnsucht messen können nach einem neuen Auftritt nach 16 Jahren. Keine krasse Wechselstimmung, aber doch ein Stückchen weit erkennbar so eine Erneuerungshoffnung. Und gleichermaßen sollte man sie nicht überschätzen, weil wir haben auch immer eine Sehnsucht nach Stabilität in Deutschland, denn die Deutschen sind auch immer Sicherheitsdeutsche.
Und für Sicherheitsdeutsche sehen Sie Frau Baerbock nicht so als die geeignete Kandidatin? Da ist zu viel Überraschung oder zu viel Unberechenbares doch drin?
Ja, wir wählen in der Regel eher den Status quo. Wir favorisieren das Bekannte, weniger das Unbekannte. Und wenn, dann in bestimmten Koalitionsabsichten. Wir haben ja nur einmal in über 70 Jahren den Mut gehabt, eine Opposition zur Regierung zu machen mit Rot-Grün. Ansonsten ist immer ein Koalitionspartner aus der alten Regierung kontinuitätsverbürgend in der neuen dabei. So sichern wir uns ab. Das ist eben das Status quo, sicherheitskonservative Wählen. Und deswegen allein diese Neuerung, allein die Transformation, allein die Modernisierung, das schreckt die meisten doch eher ab.
Um die Grünen gibt es aber ja tatsächlich im Moment viel Euphorie und viel Hype. Ich frage mich, trägt der Hype die Grünen durch den Wahlkampf? Also ich denke da zum Beispiel ja an Martin Schulz. Der ist ja damals als Gottkanzler gestartet und dann als der Kanzlerkandidat geendet, der das bisher schlechteste Ergebnis der SPD bei einer Bundestagswahl eingefahren hat. Also kann das wirklich noch über Monate anhalten, dieser Hype? Oder ist nicht immer im Hype auch schon immanent der Absturz mit eingepreist oder steht dann an?
Ja, aber wir haben eben keine wirklichen Vergleiche. Die Vergleiche, die wir gebracht haben, gingen bisher immer davon aus, dass auch Titelverteidiger im Rennen waren. Wir haben eben die gleiche Startchance erstmal für alle drei Kandidaten prinzipiell. Die erste Bundestagswahl ohne einen Kanzlerbonus. Das ist neu, das wir auch in der Wahlforschung nicht beurteilen können, sodass ein Hype ja vielleicht wie ein Unikat dasteht, der vielleicht am Ende doch länger trägt als die bisherigen Unikats. Auch Scharping war gegen Kohl lange vor ihm in den Umfragen. Aber jetzt besteht eben die Möglichkeit, in den nächsten Monaten sich über inhaltliche Auseinandersetzungen dann ein eigenes Bild zu machen. So werden die meisten Wählerinnen und Wähler das einschätzen. Ob die Grünen diesen Zulauf erhalten, das hängt auch von ihnen selbst ab. Sie sind ja monumental kompromissbereit. So haben sie sich bisher gezeigt, multikoalitionsfähig. Und sie haben sehr viel Zulauf auch durch so eine Realitätsdemut bei den bürgerlichen Wählern, die eben selbst in Corona-Zeiten gemerkt haben, dass sie nicht nur Herr der Natur sind. Dieser schonende Umgang mit Natur, die stillgestellte Zeit, hat doch ein bisschen gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Auch das ist unabhängig von dem Umwelt- und Klimathema etwas, was für die Grünen spricht. Und das wird auch länger anhalten. Das wird nicht nur eine Eintagsauseinandersetzung bleiben.
Sie haben das angesprochen, die Koalitionsoffenheit der Grünen. Also alles ist mit ihnen möglich. Aber es macht doch einen fundamentalen Unterschied, ob die Grünen mit einer CDU regieren oder ob die Grünen mit einer SPD und Linken zusammen regieren. Werden die Grünen tatsächlich durchkommen, ohne eine Koalitionsaussage am Ende machen zu müssen?
Ja, das kann so kommen, weil die Grünen ja im Bewusstsein Regierung und Opposition jetzt schon sind, in 11 Regierungen mitmachen. Sie sind insofern zu Kompromissen bereit. Unterschiedliche Koalitionsfarben prägen sie. Sie haben sich auch in der Krise bewährt, dass sie nicht in Fundamentalopposition gegangen sind, sondern durchaus konstruktiv. Sie sind in Berlin, in Bremen, in Thüringen mit den Linken ja auch zusammen in Regierung. Das schreckt und schockt keinen. Und der Deutsche ist ohnehin Koalitionswähler. Also auch wenn radikale Positionen da sind, wissen wir immer, sie werden abgemildert in der Koalition. Es kommt nie so, wie man es in Reinform erwartet. Diese Abmilderung liegt, darin liegt die Chance auch von Koalitionen. Deswegen schockt das zusätzlich keinen. Also ich sehe nicht die Notwendigkeit, wenn man das Grüne pur herausstreicht, dass sich Frau Baerbock wehren muss, bestimmte Koalitionen als Konstellation auszuschließen. Ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler ohnehin sehen, dass die Linke in der Bundespolitik noch nicht so weit ist, dass man mit ihr auch als bundespolitische Koalitionspartner rechnen kann.
Aber es macht ja schon Unterschied. Also die Grünen haben sich ja tatsächlich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch die Fridays for Future Kinder auch die Eltern dieser Kinder erschlossen. Also ein sehr großstädtisches, akademisches und auch wohlsituiertes Milieu. Dieses Milieu würde doch eine linke Sozial- und Finanzpolitik, also mit Umverteilung und Hartz IV abschaffen, wohl kaum mittragen. Wenn diese Wähler am Ende nicht wissen, welche Regierung sie bekommen, würden die trotzdem grün wählen?
Ja, vielleicht auch in der Erwartung, dass die Linken doch nicht so weit kommen werden. Es wird sie nicht schrecken am Ende. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Lifestyle-Wähler kommen mit hinzu, die ihre Wähler ergänzen. Das ist wie so eine Sammlungsbewegung, die sich bei den Grünen zeigt. Insofern könnte die Rechnung am Ende doch aufgehen, dass das trägt. Weil die Bereitschaft zur Transformation, vielleicht im Hinblick auf eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft, die ist gewachsen, auch in diesem Wählermilieu. Und da ist einem doch auch bewusst, dass das nicht einfach so geht alleine, sondern dass wir dafür auch einen Preis zu zahlen haben. Diese Wende zum Weniger, die sich andeutet, kann mit Einschnitten, mit Umverteilungen zusammenhängen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Solidarität in dieser Hinsicht zunehmen wird. Das spricht auch alles für einen sozialdemokratischen Aufschwung, der dieses Thema ja auch stärker fokussieren könnte.
Wie sehen Sie denn die Grünen? Sind die Grünen für Sie eine linke Partei oder eine bürgerliche Partei?
Sie sind strategisch pure Mitte. Die Mitglieder der Union sind auf jeden Fall messbar rechter geworden und die der SPD messbar linker geworden. Das strategische Zentrum im Moment füllt in der Parteienwettbewerbskonstellation das grüne Milieu, die grüne Partei aus. Und so haben sie ihre machtpoetische geradezu Herangehensweise der letzten Jahre auch geradezu systematisch umgesetzt. Und das stabilisiert auch im Moment ihre Werte. Sie waren immer Umfragehelden, sind oft am 2-3 Tage vor der Wahl wie so ein Soufflé zusammengesackt. Das sehe ich nicht. Natürlich können sie durch moralische Selbstüberhebung, durch Übermütigkeit vieles verspielen, auch Fehler machen, in so eine moralische Konstellation wieder verfallen. Aber ich sehe schon, dass in der Mitte ein breiteres Fundament auch an Stammwählerschaft entstanden ist.
Herr Korte, Sie haben vor kurzem einen sehr lesenswerten Essay »Wieder des Berliner Sofortismus für mehr Nachdenklichkeit in der Politik« verfasst. Die Große Koalition hat diesen Essay offenbar nicht gelesen, denn binnen 14 Tagen nach dem Karlsruher Urteil hat sie jetzt ein rigides Klimagesetz verabschiedet. Warum musste es jetzt so schnell gehen, wo doch selbst die Karlsruher Richter der Regierung Zeit bis 2022 gegeben haben?
Ich vergleiche das ein bisschen mit dieser Ehe für alle 2017, die auch durch eine Interviewkonstellation plötzlich aufkam und dann ruckzuck abgeräumt wurde.
Mit Angela Merkel, die sich da plötzlich so bekannte und dann wurde das zur Koalitionsfrage sogar gemacht von Martin Schulz damals, ja.
Genau, es ist damit abgeräumt. Es ist vor der Wahl, denkt man, dann kein großes kontroverses Thema mehr. Und der Zulauf für die Grünen, der sich darüber speist, sie nicht nur als Kompetenzzentrum für Klimafragen zu sehen, sondern auch als Handelnde in der Umsetzung konkreter Klimamaßnahmen, da möchte man diesen Zug ein bisschen abbremsen und sagen, da haben wir doch eine Menge bereits getan und etwas vorgelegt. Also es ist eine Bereinigung unter Wahlkampfbedingungen. Nur das erklärt die rigide Schnelligkeit. Aber wenn wir es nachlesen, heißt es ja Zielfestlegung. Es geht dabei ja eher um eine Haltung, weniger um Handlung. Und das wird am Ende, wenn man sich das konkreter anguckt, doch auch breiter vermutlich diskutiert, dass man Zahlen verändert hat, aber nicht die Machbarkeit von Klimapolitik stärker in den Mittelpunkt gerückt hat.
Aber das ist doch genau das Dilemma. Also ich empfinde dieses Gesetz ehrlich gesagt als die Simulation von politischem Handeln. Es werden nämlich ambitionierte Klimaziele festgelegt, aber es gibt gar keinen Plan, wie man sie erreichen will. Karlsruhe hat aber genau einen solchen Plan angemahnt für 2031 bis 2050. Kommt die Regierung tatsächlich mit dieser Simulationsanmutung von Machertum, kommen die damit durch?
Nein, glaube ich nicht, weil am Ende wird wieder ein Klageweg eingeschritten und die Operationalisierung wird im Prinzip von Karlsruhe auch in einer Art von Karlsruher Republik überprüft, die offenbar ja wichtiger ist als die Berliner Republik. Und hier zeigt sich eben in der Tat, dass Politik sich nicht Zeit nimmt zum Nachdenken. Und Nachdenken, Zeit heißt immer auch eine Ressource von Freiheit. Also planen für die Freiheit heißt auch, sich Zeit zu nehmen, Optionen zu haben. Das ist ja der Hintergrund. Und die Beschleunigungsdramaturgie durch einen Wahlkampf nimmt offenbar die Zeit. Und das ist zumindest die Meinung der jetzigen Großen Koalition. Aber es wirkt eben wie so eine Camouflage auf das, was sie eigentlich erreichen wollten. Und das verstellt viele gute Gesetze, die durchaus die Große Koalition hinbekommen hat. Aber jetzt das Ende ist sehr bemüht.
Eine letzte Frage jetzt noch, und da geht es tatsächlich um die FDP, die ja eine Zeit lang ganz abgeschrieben war und jetzt so einen Wiedererwachungsmoment hat und vielleicht doch für eine Konstellation, nämlich eine Ampel, eine ganz entscheidende Rolle spielen könnte.
Oder
für Jamaika, wenn es für Schwarz-Grün nicht reicht. Halten Sie denn eine Ampel am Ende für eine wahrscheinliche Konstellation?
Eine grüne Ampel wäre auch ein Unikat. Ist nicht auszuschließen. Mit leichten Veränderungen der Datenzahlen kann das auf jeden Fall eintreten. Wir haben noch kein Gelbfieber, wie das bei der letzten Wahl der Fall war, aber es ist schon erkennbar, dass diese besondere Art Opposition zur Corona-Politik aber in einem sehr konstruktiven Weise zu führen, die FDP aus einem gigantischen Dilemma befreit hat. In der Staatseligkeit, in der Glückseligkeit, dass der Staat alles regeln soll, hat natürlich eine liberale Partei ganz nur defensive Karten. Und daraus haben sie sich befreit mit einer doch sehr klugen Corona-Politik, die sie nicht verdammt haben, sondern konstruktiv unterstützt haben, immer mit konstruktiven Anregungen und mit einem Führungsstil, in dem man nicht nur besserwisserisch war. Also der Lindnerismus kommt nicht mehr so wie am Anfang besserwisserisch daher, sondern durchaus auch nachfragend. Und wenn er etwas entwickelt, dann in einer liberalen Tradition, in der er die Maßnahmen einordnet. Das spürt man offenbar und das hinterlegt auch damit den Zulauf an Unterstützung für die FDP.
Das Nachfragen, Herr Professor Korte, das hebe ich mir auf für unser nächstes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Gerne, Ihnen auch.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da freuen sich nicht nur die Grünen über Rückenwind in den Umfragen, sondern auch die FDP. Aktuell liegen die Liberalen bei rund 12%. Am Wochenende veranstaltet die FDP ihren digitalen Bundesparteitag. Sie will den anstehenden Wahlkampf architektieren und justieren. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat mit drei Liberalen gesprochen, die aus ganz unterschiedlichen Milieus der Partei kommen. Einer dieser drei ist Hermann Otto Solms, Grand Seigneur der Liberalen, Ehrenvorsitzender mit 37 Jahren Bundestagserfahrung. Er kritisiert die Grünen und attestiert ihnen wenig ökonomischen Sachverstand.
Es ist ein wichtiger Gedanke, dass wir die Schuldenbremse beibehalten. Es war ja sozusagen das Glück, in einer politischen Sekunde die Schuldenbremse in der Verfassung zu etablieren. Und das sollten wir auf keinen Fall wieder aufgeben. Hat sehr irritiert, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen jetzt davon gesprochen hat, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das heißt, dass sie die ökonomischen Zusammenhänge einfach wirklich nicht versteht. Gut, das ist eben so, dass nicht jeder kann alles, aber ich fand das sehr enttäuschend, weil die Schuldenbremse uns sozusagen einen Eckpunkt gibt, an dem wir uns orientieren können, dass wir eben nicht die Volkswirtschaft auf Dauer überlasten können mit Schulden, weil insbesondere ja dann unsere Kinder und Enkel die Schulden irgendwann wieder bezahlen müssen. oder es kommt zu einer Geldentwertung. Und das kann keiner wünschen.
Das ganze Gespräch über Sinn und Unsinn von staatlichen Regeln, über Lerneffekte durch die Pandemie und über liberales Selbstverständnis finden Sie auf thepioneer.de.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Corona-Pandemie viele Deutsche zu Glücksrittern macht. Laut ARD wurde noch nie so viel Lotto gespielt wie im Pandemiejahr 2020. Knapp 8 Milliarden Euro wurden in Tippscheine investiert. Die Sehnsucht nach dem Leben in seiner opulenten Variante ist dank Homeoffice, Homeschooling und Home was auch immer scheinbar riesengroß. Lotto fasziniert die Menschen. Die, die spielen, können vom Reichtum träumen. Und die, die nicht spielen, können sich amüsieren über kuriose Geschichten. Zum Beispiel, als am 25. April 1984 sechs Richtige mit Superzahl getippt wurden. Dumm nur, dass 69 Spieler die Zahlen hatten. Jeder erhielt knapp 17.000 D-Mark. Opulenz ist was anderes. Im Zweifel aber gilt eh: Pech im Lotto, Glück in der Liebe. Wobei es sich mit dem Liebesglück ähnlich wie mit dem Lottoglück verhält. Man muss oft tippen, wenn man den Jackpot haben will. Oder wie einst Zsa-Zsa Gábor sagte, ein Mädchen sollte aus Liebe heiraten und damit weitermachen, bis es sie gefunden hat.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Robinson Crusoe von Italien nach über 3 Jahrzehnten seine einsame Insel verlassen muss. 32 Jahre lang war Mauro Morandi der einzige Bewohner der Insel Budelli, die nördlich von Sardinien liegt. Atemberaubende Buchten und ein fantastischer Strand. Für den heute 82-jährigen Mauro war es Liebe auf den ersten Blick, wie er hier bei RTL sagt.
Als ich die Insel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort gespürt, dass ich hierher gehöre. Ich musste sie sofort erkunden. Ich habe alles angefasst, die Felsen, die Blätter.
Mauro Morandi hat nicht einfach nur auf der Insel gewohnt, er hat sie auch sauber gehalten, wenn Tagestouristen sie besucht haben. Doch jetzt vertreibt ihn der Staat von der Insel Budelli. Warum, sagt der Präsident des zuständigen Naturparks.
Er hatte die Aufgabe, auf eine private Insel aufzupassen. Seit 2014 gehört die Insel dem Staat. Und bis heute ist es nicht vorgesehen, dass der Allgemeinheit gehörende Inseln dort lebende Wärter haben.
Nun wohnt Mauro auf der viel größeren Nachbarinsel La Maddalena. Und die muss er sich mit 11.051 anderen Menschen teilen. Für den Eremiten von Budelli, wie ihn die Italiener nennen, sind das 11.051 Menschen zu viel. Und so hat Mauro Morandi nur einen einzigen Wunsch: zurück nach Budelli.
Was soll ich sagen? Traurig. Ich muss eine Liebe aufgeben, die vor 32 Jahren begonnen hat. Ich liebe sie noch immer, diese Insel. Aber das Leben ist so, leider. Keine Angst, wir werden uns wiedersehen.
Niemand ist eine Insel in sich ganz. So hat es vor mehr als 400 Jahren der britische Schriftsteller John Donne geschrieben. Mauro Morandi aber braucht eine Insel, um in sich ganz zu sein. Vorerst aber bleibt ihm nur die Sehnsucht. Und so fragen wir die italienische Regierung, sehnsuchtssolidarisch mit Mauro Morandi: Dimmi quando, sag mir wann, er Budelli wiedersehen kann. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. When will you say yes to me? Ihre Dagmar Rosenfeld. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. J.
can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Tell me when.